Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Herzlich willkommen beim Podcast Einfach unterrichten. Bei mir ist heute Elke Höfler. Hallo, Frau Höfler.
Hallihallo.
Sie sind Assistenzprofessorin für Medien- und Sprachdidaktik an der Uni Graz und Bildungsbloggerin. Ist das so richtig, Frau Höfler?
Ja, ganz genau.
Heute geht's um die Ausgabe Autonomes Lernen von On. Und mein Name ist Kathi Ahl. Liebe Frau Höfler, seit wann sind Sie schon Mitherausgeberin bei On?
Es sind jetzt ein paar Jahre. Ich bin schon relativ lang im Autorinnen-Team, im Redaktionsteam, immer irgendwie so dabei gewesen und ja, ein paar Jahre auf alle Fälle schon.
In der Ausgabe gibt es einen Beitrag von Ihnen selbst, der heißt, lasst sie nur machen. Das ist der Basisbeitrag. Heißt das, wenn man Kinder und Jugendliche einfach machen lässt, dann klappt das schon mit dem Lernen?
Nein, natürlich nicht. Also grundsätzlich ist das Problem beim autonomen Lernen tatsächlich, dass alle so ein unterschiedliches Begriffsverständnis von autonom Lernen haben. Und die erste Hürde, die wir nehmen sollten, ist, die Kinder mal machen zu lassen, um dann zu sehen, wie sie sich entwickeln und wie viel Unterstützung sie vielleicht auch brauchen. Also vom autodidaktischen Lernen zum gesteuerten Lernen über das autonome Lernen, das sind halt ganz, ganz viele verschiedene Stufen. Und es gibt Kinder, die brauchen vielleicht auch ein bisschen mehr Unterstützung in unterschiedlichen Bereichen im Sinne von Orientierung und andere brauchen weniger. Also deswegen ist dieses Lass mal sie mal tun, um auch zu sehen, was sie brauchen, ein guter Startpunkt in das Thema.
Sie haben gerade so eine Stufung angesprochen. Können Sie uns mal mitnehmen durch diese Stufen? Also Freiheit muss man ja vielleicht auch lernen. Wie würde man denn jetzt starten, wenn man freier lernen möchte?
Grundsätzlich wäre das ganz das freie Lernen. Das ist ja außer einer Institution wäre das autodidaktische Lernen. Das heißt, ich bilde mich einfach in den Bereichen fort, die mir wichtig sind oder die mich interessieren. Das passiert ja auch in einer Vielzahl aktuell über YouTube, über TikTok, über die künstliche Intelligenz, also tatsächlich eine Möglichkeit, auch viel außerhalb der Schule zu lernen. Aber das wird halt in der Schule nicht immer so validiert. Die Schule hat halt auch ihre Regeln. Und deswegen gibt es von einem sehr stark gesteuerten Unterricht, der halt, so wie wir, also viele von uns wahrscheinlich kennen, mit fixen Stundenplänen und fixen Räumen und ja, Frontalunterricht mit abwechselnden kurzen Phasen, wo frei gearbeitet wird, geht das über das selbstgesteuerte, selbstbestimmte Lernen, wo einfach mehr Freiheiten, wie auch Freiarbeitspläne, Wochenpläne oder auch die freie Wahl des Sitzplatzes, des Arbeitsplatzes gewährt werden, bis zum eben autonomen Lernen, wo sehr viele Freiheiten vorhanden sind, dass man sich das Fach aussucht, dass man gerade das Thema, das man gerade behandeln möchte, die Fragen selbst sich überlegt. Also tatsächlich sehr viel mehr Autonomie hat, als wir aus dem traditionellen System aktuell uns vielleicht auch vorstellen können.
Und wenn wir da umlernen wollen, dann müssen ja mehrere Menschen umlernen, nicht nur die Kinder und Jugendlichen, die vielleicht jetzt andere Lernangebote bekommen, sondern zum Beispiel auch Lehrkräfte. Würden Sie sagen, dass wir mehr Vertrauen brauchen in die Lernfähigkeiten oder vielleicht auch in die Neugier von Kindern? Denn zum Beispiel beim Sprachenlernen sagen wir ja auch nicht, jetzt musst du aber langsam mal anfangen. Das Nachbarskind kann schon 10 Worte mehr sagen als du.
Würde ich jetzt gar nicht so unterstreichen, denn dieses Messen der Kinder untereinander, auch im Spracherwerb, es ist leider durchaus vertreten und vorhanden. Also das, schau mal, wie du das R aussprichst, das Nachbarkind kann R und L viel besser unterscheiden als du oder man korrigiert immer und schau, der macht's auch schon so gut. Gerade unter Eltern passiert das auch. Aber um auf die Frage zu kommen, ja, Vertrauen ist ganz, ganz, ganz wichtig, und wir sollten dieses Vertrauen. Also nicht, Sie haben gesagt, umlernen. Ich würde umlernen, ja, für die jetzige Situation derer, die es jetzt lange nicht gelebt haben. Aber wir sollten tatsächlich bei den Kindern anfangen und den Kindern auch Dinge zutrauen. Kinder, die nicht einmal von einem Baum gefallen sind, versäumen vielleicht etwas. Also man muss nicht immer überall die Matte auslegen. Es gibt halt gewisse Erfahrungen, die Kinder halt auch selbst machen können. Genau darum geht es, wenn man sagt, man gibt ihnen Freiräume. Man versucht, Freiräume zu geben und schaut, wie sich die Kinder bewegen. Aber wenn die von zu Hause schon ein sehr starres Korsett haben, dann lernen die diese Autonomie von Haus aus nicht. Und dann ist vielleicht auch ein bisschen von der Neugierde gar nicht so sehr vorhanden, weil sie tatsächlich in einem starren Korsett aus Sportclub und Schachclub und Singen und ich weiß nicht was alles, einfach gefangen sind und diese Autonomie, auch wenn sie diese Sachen gerne machen, aber gar nicht, also diese breite Palette auch kennen. Und wir kennen das ja, also auch wir Erwachsene, umso größer die Auswahl ist, umso verzweifelter sind wir und dann greifen wir erst wieder auf die Dinge zurück, die wir eh immer kaufen. Ja, genau darum geht's, aber diese Auswahl auch ertragen lernen und sich dann auch entwickeln, entscheiden dürfen und ganz wichtig beim autonomen Lernen, also den Kindern Vertrauen entgegenbringen, aber ihnen auch sagen, wenn sie sich dann entschieden haben, dann müssen sie die Verantwortung für ihre Entscheidung treffen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt in dem Kontext.
Und wenn wir jetzt rumschauen, wer vielleicht auch noch dazu lernen könnte, wenn sich Lernformate verändern, dann fallen mir als erstes die Eltern ein. Sie haben sie ja gerade schon angesprochen. Gibt es in der Ausgabe auch eine Hilfestellung, wie Lehrkräfte mit Eltern umgehen können?
Es gibt einige gute Praxisbeispiele. Ist ein gutes Beispiel, wo wir sehen, wie sehr die Eltern auch integriert werden. Also korrekt, die Waldparkschule, Verzeihung, ich habe jetzt gerade überlegt, hat auch den Schulpreis bekommen und die haben quasi ein Konzept, wo sie quasi die Lehrpersonen mit den Schülerinnen sehr starke Coaching-Gespräche, Coaching-Prozesse, Prozessbegleitung durchführen, in diese Prozesse aber die Eltern mit eingliedern, indem es Lernbriefe an die Eltern gibt, indem es auch ein Lerntagebuch gibt, das auch an die Eltern gegeben werden kann, also wo viel dokumentiert wird und wo dann die Eltern, aber es auch einen Elternbeirat gibt, wenn ich mich richtig erinnere, der in diese Entscheidungen und Entwicklungsprozesse auch mit eingebunden ist. Und ich denke, es ist halt wirklich ganz, ganz wichtig, die Eltern ganz früh auch in die Verantwortung zu nehmen, weil wir sehen halt schon auch aus der Wissenschaft heraus, dass die Schülerinnen und Schüler, die ein Netzwerk zu Hause haben, das sie auffängt, dass die sich leichter tun im Lernprozess als die, die keines haben. Deswegen ist es auch, finde ich, so schön, dieses autonome Lernen so wie ein Schieberegler zu sehen, wo man sagen kann, wir haben von einem sehr starren Unterricht, der ja, wo wir auch wissen, der funktioniert ja nicht unbedingt so gut in heterogenen Gruppen, dass man einfach mit Schiebereglern über die Selbstbestimmung, Selbststeuerung bis zur Autonomie gehen kann.
Das heißt, wir als Lehrkräfte könnten umlernen, die Eltern nehmen wir mit beim Umlernen und die Kinder, die vielleicht schon länger in der Schule sind, lernen das dann auch. Dazu gibt es in der Ausgabe ja auch das Beispiel des Friday, der jetzt an immer mehr Schulen ausprobiert wird. Eine Frage zu den Schiebereglern. Das Gegenteil von autonomen Lernen wäre doch dann die 7G-Regelung. Alle lernen zur gleichen Zeit das Gleiche im gleichen Rhythmus, mit Gleichaltrigen im gleichen Raum und so weiter. Verstehe ich das richtig?
Ja, wir können natürlich diese Endpunkte immer ganz unterschiedlich benennen, aber eine dieser möglichen Eckpunkte des Schiebereglers wären die 7G, ganz genau, ja.
Welche würden Sie noch aufmachen?
Wenn es nach mir ginge, würde ich grundsätzlich einmal alles aufmachen, um den Kindern von Anfang an ganz stark einmal die Grundkompetenzen beizubringen, nämlich das Lesen, das Schreiben und die Grundrechnungsarten, weil wir haben auch mit KI gesehen, dass wenn ich nicht sinnfassend lesen kann, mir sehr schwer beim Einschätzen der Artefakte oder Ergebnisse bin und dass wir auch den Lernern, also den Schülerinnen und Schülern von Anfang an verschiedene Strategien beibringen. Also schon ihnen die Freiheit geben, selbst zu entscheiden, was sie gerne tun möchten, aber erst dann, wenn die Grundkompetenzen auch trainiert sind. Also es heißt nicht, dass man die nicht auch schon autonom trainieren kann oder Förderprogramme geben kann, aber was so wichtig ist, wäre von vornherein einmal diese Konformitätsgedanken einmal wegzuhaben, so dieses nach Fabriksystem, alle mit gleichem Alter können das Gleiche und müssen das Gleiche lernen, damit wir sie dann am Ende vergleichen können, weil das ja europaweit so vergleichbar ist. Also Sie merken, dieses Wort vergleichen, das ist nicht meines, weil es mir wirklich darum geht, wir tendieren zu einer Nivellierung in die Mitte. Das heißt, wir versuchen, die Schwächeren nach oben zu ziehen, die in der Mitte sind, zu halten, aber die oben drüber sind oder die Inselbegabungen haben, auf die vergessen wir. Und wenn wir jetzt Dinge öffnen dann kann es sein, dass wir in gewissen Bereichen das nicht öffnen, aber in gewissen anderen Aspekten mehr Autonomie zugestehen. Wenn jemand sich wahnsinnig für Sprache interessiert und schon in der Volksschule, Grundschule, Entschuldigung, jetzt kommt das Österreichische wieder durch, ganz viel Computer spielt und deswegen ganz gut Englisch schon beherrscht, dann macht es überhaupt keinen Sinn, den die Person in der Sekundarstufe 1 mit denjenigen zusammenzusetzen, die halt ganz wenig Englisch können. Oder man macht ein Peer-Learning-System. Also gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, hier zu öffnen. Aber wir haben eine immer heterogenere Gesellschaft. Und das heißt nicht, dass es früher nicht auch Heterogenität gegeben hat, aber mittlerweile wird sie auch gelebt und gezeigt. Und das System hat noch nie gut funktioniert. Und jetzt haben wir halt die Chance, vielleicht indem wir in einzelnen Bereichen Dinge öffnen, wirklich ja Autonomie wieder zu ermöglichen.
Ein Beitrag im Heft bezieht sich auf Hochbegabung oder besondere Begabungen. Ist autonomes Lernen da vielleicht auch die Lösung, wenn die Kinder und Jugendlichen selbst sowohl ihr Thema als auch ihr Tempo als auch ihre Methoden wählen können?
Es ist sicherlich ein Zugang. Wo wir halt bei Hochbegabung auch immer ein bisschen aufpassen müssen, ist, Hochbegabte sind ja oftmals nicht in allen Bereichen gleich begabt, dass man nicht vergisst, dass sie dann doch auch Grundkompetenzen in anderen Bereichen haben müssen. Also Begabungsförderung ja, auf alle Fälle. Und schön, wenn wir endlich mal drüber sprechen, flächendeckender als über Leuchtturmprojekte. Und da natürlich, also gerade Hochbegabte haben vielleicht auch mehr vielleicht Erfahrung oder eine bessere Basis für autonomes Lernen, ihnen das auch zuzugestehen. Aber wir dürfen halt trotzdem nicht vergessen, dass es auch Grundkompetenzen gibt in anderen Bereichen, die auch gekonnt werden sollten. Aber wie dann so ein System der Förderung, der individuellen Förderung ausschauen kann, das ist, und das zeigt sich im Heft auch ganz deutlich, ganz, ganz unterschiedlich. Und deswegen sagt zum Beispiel auch Julia Turner in ihrem Beitrag im Interview, dass es zum Beispiel ganz interessant ist, Hospitationen durchzuführen, also in andere Schulen zu gehen und sich einmal anzuschauen, wie es in den anderen Schulen ausschaut. Weil dieser Satz, ja, mit meinen Schülerinnen und Schülern geht das eh nicht. Nein, ja, also wenn ich einmal sehe, was alles geht, was alles möglich ist, dann ändert sich vielleicht auch mein Blick auf meine Schülerinnen und Schüler tatsächlich.
Jetzt möchte ich nochmal auf die anderen Kinder schauen, die nicht hochbegabt sind. Schauen wir mal auf die Förderschule, denn da gibt's auch einen Beitrag dazu. In der Förderschule ist es ja häufig der Fall oder auch in der Inklusion, dass eigentlich in Lehrgängen gearbeitet wird, dass die Schrittfolge noch sehr viel klarer vorgegeben wird. Erst wird das gelernt und dann wird als ganz langsam der nächste Schritt vorbereitet und so weiter. Ist da auch autonomes Lernen möglich?
Selbstverständlich, es ist überall möglich, weil auch wenn jemand einen Förderbedarf hat, dann muss das ja nicht sein, dass diese Person diesen Förderbedarf in allen Fächern hat oder in allen Bereichen hat. Es kann ja jemand zum Beispiel in Kunst und Design wahnsinnig begabt sein und sich vertiefen können, hat aber dennoch Probleme beim Rechnen. Vielleicht sollten wir dann auch einfach überlegen, wie wir von der Inselbegabung, die dann auch viele haben, einfach die Brücke schlagen zum Rechnen, wenn man sagt, ja, wenn ihr künstlerisch sein, also tätig sein wollt, wollt ihr auch mal was verkaufen, dann wäre es vielleicht gar nicht verkehrt, so ein bisschen was von Mathematik zu kennen und ihnen nicht ständig zu sagen, was sie nicht können, sondern sie einmal das zu nehmen, was sie können und davon ausgehend auch Selbstbewusstsein aufzubauen. Und da sind wir wieder beim Thema Vertrauen. Wir haben das Vertrauen in die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler.
Eine andere Grenze der Freiheit ist ja das Curriculum. Viele Lehrkräfte fühlen sich zumindest eingeschränkt in der Freiheit durch das Curriculum und auch durch Abschlussprüfungen. Können Sie darauf noch eine Antwort geben, eine Ermutigung vielleicht?
Ich würde jetzt sogar ganz boshaft sagen, es ist gar nicht das Curriculum, es ist das Schulbuch als geheimes Curriculum. Und ich glaube, wir sollten uns von dem auch grundsätzlich die Autonomie auf Seite der Lehrperson gönnen, auch Schulbücher zu verwerfen oder kapitelweise in Auszügen nur zu verwenden, weil nicht jedes Schulbuch ist zu auf 100% der Seiten wirklich perfekt zu nutzen. Das heißt, ein modulares Buch sich zusammenstellen zu können aus unterschiedlichen Kapiteln unterschiedlicher Schulbücher wäre natürlich ein Traum und würde diese Autonomie auch für die Lehrpersonen geben, die dann nicht mit einem halbguten Buch etwas retten müssen und damit sich auch viel Zeit ersparen oder diesen vielleicht auch diesen kleinen Elefanten, den wir dann im Kopf haben, weil wir immer drüber nachdenken müssen, was können wir jetzt tun, um den Schülerinnen zu helfen, auch wenn das Kapitel in dem Buch nicht so gut ist. Weil dass wir Standardisierungen haben, das ist halt leider das System so. Wir müssen gewisse Standards erfüllen, aber die Wege, die wir dorthin gehen, die sind unterschiedlich, die können unterschiedlich sein und Schulbücher zwingen uns manchmal so ein bisschen in einen Weg, einfach mal den Mut, Nein zum Schulbuch zu sagen. Und das geht aber im Sinne einer Work-Life-Balance und dann, wenn man aus unterschiedlichen Schulbüchern sich kapitelweise Dinge zusammenstellt, weil dass wir Unterricht für alle unsere Klassen immer von null auf planen und Materialien entwerfen, die Zeit haben wir nicht. Dafür haben wir genug andere Dinge zu tun, nämlich eben auch die Schülerinnen und Schüler zu coachen, weil ich kann sie auch nur dann coachen, wenn ich meine Schülerinnen und Schüler kenne. Also ich muss mir auch die Zeit nehmen, sie kennenzulernen.
Letzte Frage. Das Lernen in der digitalen Welt ist ja der Untertitel der Ausgabe On. Autonomes Lernen und Lernen in der digitalen Welt. Können Sie mir dafür noch ein Praxisbeispiel geben?
Es gibt zahlreiche, aber die künstliche Intelligenz per se, glaube ich, ist Praxisbeispiel genug, weil sie uns ermöglicht, uns wirklich auch in ein Themengebiet zu vertiefen, uns weiter zu entwickeln in einem Themenbereich. Aber gerade in diesem Kontext oder in der Digitalität per se wird dann halt eines auch wieder ganz wichtig, nämlich das Expertinnenwissen. Denn ich kann nur dann autonom mit digitalen Medien arbeiten, wenn ich A, verschiedene Strategien, Methoden kenne, wie ich damit umgehe. Und B, wenn ich auch im Sinn eines Faktenwissens zum Beispiel die Ergebnisse der künstlichen Intelligenz, gerade bei generativer KI, auch bewerten, beurteilen, einschätzen kann. Das heißt, die digitale Welt hilft uns, gibt uns ganz viele Möglichkeiten, authentisches Material zu haben. Gerade wenn man Italienisch lernt, auch mal das Napoletanische sich anzuhören und dann beim ersten Urlaub in Neapel nicht aus allen Wolken zu fallen, weil man nichts versteht, sondern einfach dieses Gefühl zu haben, auch dieses Vertrauen in sich, ich habe schon eine Ahnung davon. Also wir haben viele, viele Möglichkeiten, aber eben, und da widerspricht sich dieses auch dem Basisbeitrag jetzt, um auf den nochmal zurückzukommen, lass sie nur machen. Ja, aber man braucht halt auch eine Expertise, um wirklich selbstgesteuert oder selbstbestimmt autonom zu lernen. Man muss die Strategien kennen und man braucht da Faktenwissen und umso besser das vorhanden ist, umso gesetzter, umso leichter tun wir uns dann auch wirklich in die Autonomie zu gehen.
Und das ist vielleicht ein Beispiel, das wir alle gerade wieder ganz gut nachempfinden können, weil wir mit KI alle mehr oder weniger autonom lernen.
Definitiv.
Liebe Lehrkräfte, hier in dieser Ausgabe On autonomes Lernen erfahrt ihr, wie individuelles, selbstbestimmtes Lernen motivierend und kompetenzfördernd wirkt. Du lernst didaktische Konzepte und flexible Bewertungssysteme kennen, die autonomes Lernen unterstützen. Und du erfährst, wie digitale Technologie eingesetzt werden kann, um den individuellen Lernprozess von SchülerInnen zu begleiten. Also fast alles drin zum autonomen Lernen. Ich sage herzlichen Dank an Elke Hüffler.
Vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Das war Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.